Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Caritas-Direktor Klaus Schwertner.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Klaus Schwertner ist Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien oder auch der Posterboy der Caritas, wie ihn die Tageszeitung der Standard einst nannte. Er selbst nennt sich lieber Berufsoptimist. Optimistisch und altruistisch setzt er sich seit 15 Jahren für Asylwerbende, Pflegebedürftige und Obdachlose ein. Die Schlange bei den Essensausgaben muss kürzer werden. So manch falsche Schlange der Politik hingegen zieht den Kürzeren. Denn Konflikte scheut Klaus Schwertner nicht, wenn es darum geht, Menschenrechte ins rechte Licht zu rücken. Rechte rücken den Caritas-Direktor gern in ein schlechtes Licht und beschimpfen ihn flapsig als Gutmensch. Aber warum ist das schlecht? Ist es nicht gut, Mensch zu sein, wie er es auf seinem aktuellen Buch titelt? Schön, dass du da bist, Klaus.
Danke für die Einladung. Hallo.
Mein Podcast heißt ja Ein Gast, zwei Seiten. Wir sprechen daher über die schönen Seiten im Leben und die Schattenseiten und die vielleicht manchmal auch nicht so leibend sind. Und wir starten mit der glänzenden schönen Seite und deshalb auch dein Buchtitel, auf den ich gleich eingehen möchte. Warum ist es denn gut und was ist denn schön dran, Mensch zu sein?
Also der Titel dieses Buches wurde mir eigentlich geschenkt von einer Journalistin, mit der ich ganz am Anfang, wie ich überlegt habe, über das Buch, ein Buch zu schreiben, habe ich mit ihr darüber länger gesprochen und sie hat mir dann gesagt, sie ist total gut im Titel erfinden und hat mir ein paar Stunden später eine WhatsApp mit drei Vorschlägen geschickt und der erste Vorschlag steht heute auf dem Buch vorne drauf, nämlich gut / Mensch zu sein. Und das spielt natürlich mit dem Begriff Gutmensch und hat den Grund auch, dass dieser Begriff in den letzten Jahren zum Kampfbegriff geworden ist. Eigentlich ein Schimpfwort. Und ich damit gar nicht einverstanden bin. Und ich finde, dass wir gerade auch aufpassen müssen, weil Sprache Wirklichkeit schafft. Und gerade auch es wichtig ist, manche Begriffe auch zurückzuerobern ein Stück weit. Und ich glaube zuallererst, dass es wichtig ist, sich selbst auch zu überlegen. Ich meine, dein Podcast spielt da genau rein. Wir tragen das alle in uns selber, nämlich das Gute und das Schlechte, das Positive und das weniger Positive. Und es ist schon die Frage, was wollen wir denn selber in uns stärken und was wollen wir gerne machen, um diese Welt am Ende vielleicht ein Stück besser zu hinterlassen, als wir sie am Anfang vorgefunden haben. Und das finde ich einen schönen Gedanken, wenn es darum geht, das Gute oder sozusagen, wofür wollen wir uns auch einsetzen. Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann kommen wir bei allen Unterschieden, die wir als Menschen haben, sehr schnell drauf, dass uns eines sehr gewiss ist. Es gibt einen Beginn bei der Geburt und es gibt ein Ende. Wir werden irgendwann diese Welt wieder verlassen, wir werden sterben. Und in der Zwischenzeit sind wir Gäste hier auf Erden und können uns dafür einsetzen, uns über fürchterlich viele Dinge aufzuregen, wütend zu werden, zu schimpfen, Schlechtes zu tun. Oder wir können uns dafür entscheiden, ein Stück weit selber zu versuchen, die positive Veränderung, die wir uns wünschen, vielleicht selber zu sein. Das gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber es ist doch wert, diesen Versuch zu starten.
Mhm. Wann es vielleicht nicht so gelingt, darüber sprechen wir später. Jetzt sprechen wir darüber, wann es gelingt oder wie holst du dich auch dann raus, wenn es mal gerade nicht gelingt. Was ist für dich täglich wert, aufzustehen und glücklich zu sein?
Ja, das sind ganz viele Dinge. Das ist meine Familie, das sind meine vier Kinder. Das ist ein großartiger Job, ein Beruf, der ein Stück weit auch Berufung ist. Ganz viele Menschen, auch in Bewerbungsgesprächen oder auch Freiwillige erzählen mir, dass sie so großartig und wunderbar an der Caritas-Arbeit finden, dass es eine Aufgabe mit Sinn ist. Also ich stelle mir nicht in der Früh, wenn ich aufstehe, die Frage, werde ich heute eine sinnvolle Tätigkeit haben oder macht das Sinn, was wir da tun mit über 50.000 Freiwilligen in ganz Österreich, sondern das ist irgendwie sozusagen gegeben. Dann kann man noch über Nuancen reden, in welchen Feldern ist das, was kann man noch bewirken und was natürlich manchmal frustrierend ist auch, dass man das Gefühl hat, das hört irgendwie nie auf. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eine wunderschöne Aufgabe macht, die auch glücklich macht. Und wo es ja immer auch darum geht, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über Glück reden oder ein glückliches Leben reden, dann wird uns schnell bewusst, wenn man sehr egoistisch ist, wenn man nur auf das eigene Glück achtet, dann werden wir wahrscheinlich keine glücklichen Menschen. Das zeigen ja auch wissenschaftliche Untersuchungen. Wir können nur dann glücklich sein, wenn wir in Beziehungen mit anderen Menschen stehen. Das beginnt schon in frühester Kindheit. Ist auch für die Entwicklung ganz wesentlich. Heißt auch sozusagen, dass es wichtig ist, auch Geborgenheit und Liebe zu erfahren, schon in frühen Kindestagen, aber auch im hohen Alter natürlich. Und macht uns schnell deutlich, in Wirklichkeit kann es uns nur selber gut gehen, wenn es auch den anderen gut geht. Und wer diese anderen sind oder wer die Nächsten auch sind, das ist für viele Menschen dann eine Definitionssache. Und das sind natürlich zuallererst die Familie, das sind die eigenen Freundinnen und Freunde, das sind die Nachbarinnen und Nachbarn. Aber ich denke mir, gerade in einer so globalisierten Welt ist die Nachbarin und der Nachbar vielleicht auch am anderen Ende der Welt. Mhm.
Du hast auch jetzt gesagt, dass es wichtig ist oder dass es uns auch glücklich macht, wenn andere glücklich sind. Und das, was in deinem Buch auch vorkommt, ist, du verweist auf Survival of the Happiest oder Survival of the Friendliest oder so. Und das fand ich sehr spannend, weil ich bisher die Theorie nämlich hatte, dass das aus der Evolution herauskommt, dass wir schon immer wieder auch auf das Negative fokussiert sind, weil es eben um Survival of the Fittest ging und darum, dass wir die Gefahren selbst erkennen in unserem Umfeld und deshalb auch so fokussiert sein, also nicht jetzt wir heutzutage vielleicht, aber eben früher, dass wir Menschen und deshalb, um die Gefahren zu erkennen, fokussieren müssen. Und den Zugang fand ich spannend. Kannst du da vielleicht auch nochmal in deinen Worten sagen, dass eben das nicht mehr so zeitgemäß ist, sich auf das Negative und auf das Angst haben und auf die Gefahr zu konzentrieren, sondern eben auf das, was geil ist im Leben.
Also ich glaube, das, was wichtig ist zu erkennen, und das kenne ich von mir selber, ich denke mir auch manchmal oft, verändert mein Tun oder mein Nicht-Tun überhaupt irgendetwas? Wir lassen uns ja schnell auch in einer Welt, wo wir von Reizüberflutungen nur so überhäuft werden, wo Kommunikation mittlerweile sozusagen mit Social Media sich so stark verändert hat in den letzten Jahren, wo Fake News, Lüge und Wahrheit eigentlich fast nicht mehr zu unterscheiden ist und für viele auch eine große Überforderung bedeutet, auch für mich übrigens manchmal, dass wir uns fragen, macht das überhaupt Sinn, was ich tue? Und da ein bisschen Mut zu haben, erste Schritte zu gehen, mögen diese Schritte auch noch so klein sein. Das erlebe ich halt oft auch in der Caritas-Arbeit, an einem Obdachlosen vorbeizugehen und ihm einem Lächeln zu schenken oder nachzufragen, ob er vielleicht Hilfe braucht, bei einer Nachbarin oder einem Nachbarn anzuklopfen, der vielleicht älter ist, wenig Besuch bekommt, wenig soziale Kontakte hat, nachzufragen, zuzuhören, sich zusammenzusetzen, einen Kaffee zu trinken. Oft sind es auch die sehr kleinen Dinge, die Großes verändern können. Bei anderen, aber auch bei mir selbst. Und das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, was man tun kann. Und ich glaube, da gibt es, wenn sich jede und jeder überlegt, was man selber beitragen kann, was man verändern kann, sehr, sehr viel. Und das Gute daran ist auch, ich gehe am Abend zufriedener, glücklicher und ein Stück vielleicht fröhlicher schlafen, wenn ich diese Dinge auch tue. Und ja, ich merke selber manchmal, dass diese ersten Schritte sehr schwierig sind, dass sie Überwindung kosten. Aber ich glaube, ohne diese ersten Schritte passiert keine Veränderung.
Warst du immer schon so? Du sagst, die ersten Schritte waren schwer oder war da irgendwo ein Punkt, wo du dann, wo es Klick gemacht hat? Oder warst du immer schon so?
Also ich habe das Riesenglück, das auch noch zum Thema Glück. Ich glaube, das sollten sich viele Menschen in Österreich mehr zu Bewusstsein führen, dass wir mal zuallererst bei der Geburtenlotterie einen Hattrick erzielt haben, dass wir in einem Land wie Österreich geboren worden sind. Die Chancen, die man persönlich hat, sind da unverhältnismäßig groß im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und das hat natürlich mit einem ausgebauten Sozialstaat zu tun, mit einem wunderschönen Land, auch was die Natur anlangt, was Zugang zu Trinkwasser, zu Medizin und vielen anderen Dingen angeht. Natürlich gibt es dann auch wieder Unterschiede, in welcher Familie wurde man hineingeboren, welche Erfahrungen hat man da in der Kindheit schon gemacht, welche Chancen auch bekommen. Ich hatte auch das Glück, selber in einer großen Familie aufzuwachsen und da viel Geborgenheit zu erleben, auch entsprechende Bildung genießen zu können. Auch das ist ein wichtiger Zugang. Aber das sich manchmal auch bewusst zu machen, ohne dass man sich jetzt dauernd denkt, wow, Wahnsinn, was wir da alles haben. Aber daraus ergibt sich schon auch eine Verantwortung, wie verhalte ich mich und wie versuche ich dann auch einen Beitrag zu leisten.
Wie bist du täglich dankbar auch? Ist das so dieses, was wir immer wieder mal sagen, auch sei dankbar für das, was wir haben? Sagst du dir das immer wieder? Bist du das?
Also gelingt mir das jeden Tag? Nein, ich glaube nicht. Was ich versuche, ist, Momente des Innehaltens zu haben, wo man selbst zur Ruhe kommen kann und darüber nachdenkt, was ist denn auch gelungen, was ist gut, und darüber dann auch dankbar zu sein. Das versuche ich schon. Und das kann aber bei ganz unterschiedlichen Momenten sein. Das ist manchmal bei Begegnungen, die ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen. Das kann sein, wenn ich selber zum Ausgleich in der Natur unterwegs bin, Mountainbiken gehe oder Bergsteigen gehe, dort eine Pause mache und darüber nachdenke, warum ich glücklich bin, was das auch ausmacht. Und ja, da bin ich schon dankbar dafür.
Ist es so, dass du, machst du dir darüber Gedanken, ich nämlich immer wieder mal, das Glück, ist es wirklich die Lotterie, wie du es erst gerade gesagt hast, oder der Jackpot, oder wie du es genannt hast? Oder ist es auch so, wo ich mir manchmal denke, okay, das ist halt, in dem Punkt habe ich einfach total Glück dafür, da wieder nicht oder so, weil niemand, so dieses Sprichwort oder diese Redewendung, niemand hat halt alles oder so. Und dann so als definiere ich auch dann das Glück, dass ich da so viel Glück habe, weil es woanders nicht ist oder so. Kennst du den Gedanken?
Ich kenne den Gedanken, aber das ist jetzt nicht, was mich massiv beschäftigt. Also wir sind als Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Diese zu reflektieren halte ich für sehr wichtig, auch zu überlegen, was kann ich denn persönlich mit meinen individuellen Stärken einbringen oder auch für andere tun. Das ist ja auch das Schöne, dass das bei allen anders ist und jeder und jede etwas gut kann. Das finde ich übrigens manchmal in unserem Bildungssystem ganz schwierig, dass wir in der Schule oft hören, was wir nicht können, Kinder hören, was sozusagen, wo sie vor allem Fehler machen und nicht sozusagen auf die Stärken fokussiert wird. Das würde ich mir manchmal ein Stück wünschen.
Ja, dass mehr so die Fehlerkultur ausgeprägter ist als die Stärken. Was sind deine Stärken?
Also ich glaube, dass ich ein sehr hohes Tempo gehen kann, dass ich Menschen begeistern kann, dass ich mir bis heute im Job, aber auch privat eine große Empathiefähigkeit erhalten konnte und mir auch geschworen habe, wenn ich das zum Beispiel im Beruf nicht mehr so gut kann, dass ich dann einen anderen Job machen muss. Ich habe auch im Laufe der Zeit von Kolleginnen und Kollegen etwa in der Pflege oder in der Sozialarbeit lernen müssen, dass es vielfach auch so etwas wie professionelle Distanz oder wie ich es lieber nenne, professionelle Nähe braucht. Also dass man nicht sozusagen an der Freude und am Leid jetzt sozusagen das so in sich inhaliert, dass man selber daran zugrunde geht oder glaubt, dass das Glück jetzt eines anderen mein eigenes ist. Aber dass man empathisch mit jemandem mitfühlen kann. Mhm. Das halte ich für sehr wichtig.
Das finde ich spannend. Du sagst, das Glück eines anderen mitgenießt oder so, weil ich habe so das Gefühl in unserer Gesellschaft, es ist mehr diese Schwere, das Mitleid manchmal oder so, als dass man wirklich sich so von Herzen miteinander freut irgendwie.
Ich glaube, wir erleben da beides. Ich habe das Buch ja Gut Mensch zu sein während der Pandemie geschrieben und eigentlich auch sehr bewusst, weil ich damals gerade während der ersten Lockdowns das Gefühl hatte, es ist einfach eine große Krise und es war so etwas für viele Unvorhersehbares, dass eine Pandemie in dieser Form auch uns alle treffen kann, dass es eine große Frustration gegeben hat und dass wir natürlich in unserer Zeit sehr viel Krisen erleben müssen. Klimakrise, Pandemie, Krieg, zuerst in Syrien, jetzt in der Ukraine, auch im Sudan, Teuerungen, Rekordinflation und, und. Also wir reden ganz viel von Krise und alles, was schwierig ist und schwer. Und ich höre auch ganz oft und nehme das natürlich auch selber wahr, dass es immer mehr auch Polarisierung gibt. Und das ist gerade in der aktuellen Zeit auch etwas, was mir durchaus Sorge bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite nehme ich halt auch wahr, wo Menschen sich solidarisch zeigen, sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Und ich halte das gerade in der aktuellen Zeit für extrem wichtig. In einer Zeit der Polarisierung, in einer Zeit, wo auch auf komplexe Fragestellungen vermeintlich einfache Antworten wieder gang und gäbe geworden sind. Ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung. Mir ist in den letzten Jahren, und das hat auch mit Glück zu tun, so bewusst geworden, und das hat vielleicht auch mit Alter zu tun, wie ein junges Pflänzchen historisch gesehen in Wirklichkeit unsere Demokratie ist und wie sehr wir uns jeden Tag auch für diese Demokratie mit ihren Werten einsetzen sollten. Und wie leicht diese Demokratie auch niedergetrampelt werden kann von irgendwelchen Populisten oder Faschisten. Das beschäftigt mich sehr. Das ist etwas, was, wo ich auch glaube, dass es viel mehr Menschen geben müsste, die dafür auf die Straße gehen, die überlegen, was sie dafür tun können, weil mich das im Blick nach vorne durchaus etwas beunruhigt, wobei ich mir immer auch denke, eine wichtige Stelle, eine der wenigen, die ich aus der Bibel zitieren kann, fürchtet euch nicht. Das ist schon so etwas, was auch wie ein Leitspruch für mich ist, weil ich mir denke, Angst ist wahrscheinlich das größte Gift für gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen lieber schauen, wie wir Dinge verändern können.
Das wollte ich sagen, weil das ist, war auch eines der Schlüsselzitate aus deinem Buch für mich, dass du sagst, gerade in der Krise und wie immer, wir hatten, du hast jetzt viele auch aufgezählt, geht es uns darum, dass wir uns eben dann fürchten. Statt dass wir sagen, gerade da, wenn es scheiße ist, träumen wir von Schönem. Und wie gelingt es dir aber dann? Weil daran habe ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder mal gedacht. Ja, warum fokussiere ich mich auch, dann nehme ich mich gar nicht aus, dann auch privat vielleicht, wenn irgendwas gerade scheiße ist, ja, mehr, warum fördert das mehr die Angst vor der Zukunft, als dass ich dann mal denke, okay, viel blöder kann es jetzt eh nicht mehr gerade werden. Es kann nur bergauf gehen und eher davon träumen halt. Wie gelingt es dir?
Also, was mir auffällt und was eine Erfahrung ist, die ich gemacht habe, dass es vor allem Ängste gibt, wenn persönliche Begegnungen und Gespräche fehlen. Stichwort Flüchtlingskrise 2015, Folgejahre, auch jetzt Krieg in der Ukraine, das Thema geflüchtete Menschen. Überall dort, wo es wenig Kontakt mit Betroffenen gibt, wo es diese persönliche Begegnung nicht gibt, sondern das Thema hauptsächlich über Social Media oder andere Medien wahrgenommen wird, im Sinne von Skandalisierung, Bad News, das schürt Ängste. Überall dort, wo es persönliche Begegnung gibt, wo man in persönlichen Begegnungen auch merkt, dass man sich vielleicht gar nicht so viel unterscheidet, wie man das annimmt, wo man sieht, dass wir alle Menschen sind und alle in einem Boot sitzen auf dieser Welt, da nehmen diese Ängste auch ab. Und das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich gemacht habe und wo ich mir auch denke, was uns oft überfordert ist, wenn wir eben das Gefühl haben, wir können nichts verändern. Ich habe das vorher schon erwähnt. Und wir haben zum Beispiel zu Beginn des Kriegs in der Ukraine, schon davor, während der Pandemie eigentlich, eine riesen Plattform gegründet, die Füreinand heißt, wo wir versuchen, die größte Plattform-Community für Mitmenschlichkeit in Österreich zu bauen, wo Menschen sich ganz unkompliziert mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden können. Also ich rede wieder von diesem ersten kleinen Schritt, den man nur machen muss. Also man muss sich nur mit der E-Mail-Adresse anmelden. Und dann schicken wir sogenannte Missionen aus und machen darauf aufmerksam, unterschiedlichste Möglichkeiten, was man denn aktiv tun kann, wie man mithelfen kann. Beim Krieg in der Ukraine und bei der Fluchtbewegung in den ersten Wochen haben wir ganz viel Unterstützung am Hauptbahnhof in Wien, bei Lebensmittelausgabestellen, Kleiderausgaben, in Notquartieren etc. gebraucht. Und es haben sich tausende Menschen gemeldet über diese Plattform Füreinand, die gesagt haben, wir wollen da gerne einen Beitrag leisten, wir wollen was verändern. Die sind aus einer Passivität heraus plötzlich aktiv geworden und das macht einen riesen Unterschied für andere, aber auch für sie selbst.
Und ist das, verstehe ich das richtig auch, dass du dann jetzt auch sagst, gerade du träumst einfach auch gerade in so Krisensituationen dann oder glaubst, hast vielleicht auch das Vertrauen in die Zukunft, in eine gute Zukunft, weil du mit den Leuten ins Gespräch kommst und dadurch Ängste abbaust. Für dich ganz persönlich, wenn wir jetzt von dir sprechen.
Also eines der größten Geschenke für mich und was mich auch glücklich macht, ist, und das ist, hat vielleicht auch ein bisschen mit Stärke zu tun, weiß ich nicht, dass ich in meinem Job Menschen zusammenbringen kann und Begegnung schaffe. Was heißt das? Wenn ich mit einem Top-Manager von einer großen Versicherung auf Nachtstreetwork gehe, gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern obdachlose Menschen auf der Straße aufsuche, die miteinander ins Gespräch bringe und am Ende gehen die nach einem langen Abend nach Hause und sagen, sie haben eigentlich vorher noch nie mit einem obdachlosen Menschen gesprochen. Sie haben jetzt ein ganz anderes Bild über die Tatsache, warum Menschen überhaupt obdachlos werden oder haben Verständnis dafür, was die Probleme von diesen Menschen sind. Und vielleicht in Zukunft führen sie nicht mehr oder beteiligen sie sich nicht mehr an einer Sozialschmarotzer-Debatte, wenn es um eine bedarfsorientierte Mindestsicherung geht. Dann ist das vielleicht ein großes Ziel, aber dann ist das vielleicht auch ein erster Schritt. Wenn ich mich erinnere, dass ich mit Menschen, die der Caritas spenden, in die Gruft gekommen bin und die mich gefragt haben, was ist die Erfolgsquote dort? Das ist ein Gespräch, an das ich mich sehr, sehr gut noch erinnere. Und ich dann laut vor mich hingesagt habe, das ist jetzt die Frage, wie man Erfolgsquote definiert. Wenn Sie mich fragen, wie viele der Menschen, die in die Gruft kommen, in einigen Monaten wieder eine Arbeit haben, in der eigenen Wohnung wohnen, vielleicht eine Eigentumswohnung, auf Urlaub fahren können, ein Auto haben, wenn man das heute noch so definiert als Wohlstand, dann würde ich sagen, dass es eine sehr, sehr geringe Erfolgsquote ist. Wenn es die Frage bedeutet, wie oft gelingt es uns, wieder Beziehung aufzubauen zu Menschen, Vertrauen zu stiften, mit Sozialarbeit auch Beratung anzubieten, Dokumente herbeizuschaffen und mit dem Ziel, Menschen wieder von der Straße zu holen, vielleicht in ein betreutes Wohnen, in ein kleines Zimmer oder die eigene Wohnung, dann würde ich sagen, die Erfolgsquote ist sehr, sehr hoch. Also das ist auch immer die Frage, definieren wir das nur nach ökonomischen Maßstäben oder gibt es doch andere Dinge, die zählen?
Was ist für dich ganz persönlich Erfolg? Wie definierst du Erfolg?
Das ist sehr schwierig, weil ich jemand bin, der sich sehr schwer tut mit Ungerechtigkeiten und da oft auch mit dem Kopf durch die Wand will manchmal, auch bereit ist, ein sehr hohes Tempo zu gehen, sehr viel auch sozusagen zu investieren, um Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. Und deshalb ist am Ende des Tages dann immer die Frage, was hat man alles erreicht, was konnte man gemeinsam mit vielen anderen erreichen und was auch nicht. Und das ist das, was ich gemeint habe, dieses Spannungsfeld bleibt in der Caritas-Arbeit natürlich, weil wenn ich an unsere Hungerhilfe denke, dann weiß ich, dass wir als Caritas in Österreich nicht 800 Millionen Menschen, die derzeit weltweit hungern, vom Hungertod retten können. Dann ist jeder einzelne Mensch, jede einzelne Mutter, die ihr Kind ernähren kann in unseren Projekten, die wir zum Beispiel im Südsudan haben, ein unglaubliches Geschenk. Und gleichzeitig sehe ich natürlich am Abend, wenn ich schlafen gehe und darüber nachdenke, auch all die Menschen, denen wir nicht Unterstützung geben können. Also wie definiert man dann Erfolg? Für mich persönlich ist es sozusagen diese Idee, wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicke, mir zu denken, ich war meinen Kindern ein guter Vater, ich habe denen vorgelebt, sozusagen auch ein Stück weit, was wichtig im Leben ist, aber auch in meiner beruflichen Tätigkeit gemeinsam mit vielen anderen Menschen, mit vielen Menschen, die ganz unterschiedliche Stärken haben, etwas zum Positiven verändert zu haben. Und vielleicht ist das auch noch wichtig. Ich habe im Rahmen meiner Arbeit auch insofern sehr viel dazugelernt, dass ich gerade in den ersten Tagen, wie ich zu Caritas gekommen bin, auch viele Berührungsängste gehabt habe. Im Sinne von, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderung um? Ich kann mich erinnern an meinen ersten Besuch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Ich habe mich beim Hinfahren nicht so wohl gefühlt. Mittlerweile ist das für mich selbstverständlich. Ich kann mich an die ersten Gespräche mit sterbenskranken Menschen in unserem Hospiz erinnern. Und an die erinnere mich übrigens wirklich alle sehr, sehr gut, weil das die besten, stärksten und intensivsten Gespräche waren, die ich jemals geführt habe. Und viele von diesen Menschen, die nicht mehr lange Zeit oder nur noch eine kurze Zeit zu leben hatten, die haben sehr, sehr betont, was ihnen wichtig war im Leben. Und das waren wenig irgendwelche Auszeichnungen, Orden, abgeschlossene Studien, sondern ganz andere Dinge. Manchmal Dinge, die uns im Alltag sehr klein vorkommen, die dann plötzlich sehr groß werden.
Was würdest du ganz spontan sagen, ist dir wichtig in deinem Leben?
Was mir wichtig ist in meinem Leben, mehr Zeit für die Familie zu haben, das war in den letzten 10 Jahren schwierig. Das versuche ich ein Stück weit auch zu verändern. Mir ist wichtig im Leben gestalten zu können, glaube ich auch. Also es ist für mich eine unglaubliche Freude zum Beispiel, vor über 10 Jahren das Kältetelefon erfunden zu haben und dass dieses Kältetelefon, wo aus der Bevölkerung Hinweise gegeben werden können, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und wir dann mit dem Streetwork diese Menschen aufsuchen, das ist aus einer ganz kleinen Idee und spontanen Idee entstanden. So ein erster Schritt vielleicht. Meine Assistentin hat damals zu Beginn das Telefon abgehoben und heute haben wir 70 Freiwillige, die ein Callcenter leiten und die das von 1. November bis 30. April sozusagen rund um die Uhr 7 Tage in der Woche machen, jedes Jahr. Es ist völlig selbstverständlich, es gibt mittlerweile das Kältetelefon in fast allen Bundesländern. Also das ist mir schon auch wichtig zu sehen, dass man durch kleine Schritte Großes verändern kann und dass Projekte auch wachsen können, um mehr Wirkung zu entfalten.
Wir haben jetzt, fast eine halbe Stunde schon über die positive Seite im Leben gesprochen und ich habe schon einige Gäste mir gegenüber sitzen gehabt und ich grinse vor mich hin, dass man merkt so, wie du dein Leben, deinen Job liebst und lebst. Also du brennst dafür und es ist so, jetzt weiß ich auch, online hast du den Kari Klaus, also den Caritas und Klaus, das trifft es perfekt. Also das bist du. Das ist du. Und irgendwo, glaube ich, habe ich auch in einem Interview gehört, du bist die Caritas. Und ich weiß nicht, ob das jemand anderer gesagt hat oder ob du das irgendwie gesagt hast. Und das spüre ich gerade so, wie du, mit welcher Euphorie und Liebe du das überhaupt nicht trennen kannst. Ich habe immer wieder versucht, so ein paar persönliche Fragen an dich zu stellen und kam schon, aber die Antworten waren großteils eben damit verbunden. Finde ich gerade urschön.
Das, was ich glaube, ist, dass nicht ich die Caritas bin, sondern dass das ganz, ganz viele Menschen sind. Das ist mir schon wichtig zu betonen, in den vielen unterschiedlichen Feldern und dass wir ja auch ganz schnell sagen, ich bin ja nicht die Caritas. Also es gibt ja sogar diesen Spruch quasi, ich bin ja nicht die Caritas. Und wir wollen halt Menschen ermutigen zu sagen, oh ja, du bist die Caritas und du kannst auch etwas ändern.
Wir sind es alle.
Genau.
Jetzt, auch wenn der Bruch schwer wird, aber wir hupfen jetzt in die Schattenseite und ich bin gespannt, ob da vielleicht ein bisschen mehr Klaus persönlich kommt. Ich bin gespannt, ich lasse mich jetzt voll drauf ein.
Das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist auch Klaus und persönlich.
Ja, persönlich auch. Aber weißt du, was ich meine? Dass es eben so sehr eng verwoben und man sieht so wie oder spürt so, wie du brennst für deinen Job auch. Und dass du das so klar nicht trennst. Das habe ich selten bei Gästen, die ich gehabt habe, so gespürt, dass sie schon ihren Job auch mit Leidenschaft leben. Aber um ehrlich zu sein, niemand so wie du. Und das finde ich schön. Also das war sehr positiv gemeint.
Ich nehme das als Kompliment,
ja,
danke.
So war es auch gemeint oder so ist es auch gemeint. Wenn wir jetzt eben auf die Schattenseite des Lebens blicken und du hast es zuerst auch erwähnt, so gut und böse und so und böse ist fast zu hart, aber wann nimmst du dich selbst auch vielleicht mal nicht gut wahr und haderst vielleicht auch damit?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Tag.
Echt?
Also ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, eben uns ganz bewusst wird, dass wir das in uns haben, das Gute und das Böse. Jetzt kann man das sehr stark in Weiß und Schwarz sehen oder ich glaube, dass das halt ganz viele Grauschattierungen sind. Und dass vieles ja auch nicht vorsätzlich ist, sondern man manchmal auch sozusagen unbedacht in der Hektik des Alltags verletzend sein kann, obwohl man das gar nicht selber sein will. Dass zum Beispiel, ich weiß, dass ich auf Social Media Formulierungen in der Vergangenheit immer wieder gewählt habe, die sicher für andere verletzend waren, weil gerade auf Twitter oder jetzt X mit einer Zuspitzung von wenigen Buchstaben oder Worten man dann auch härter formuliert, als man das vielleicht in einem längeren Text oder in einem persönlichen Gespräch macht. Also wenn die Frage ist, also was ist da auch eine dunkle Seite, dass ich zum Beispiel auf Social Media in der Vergangenheit immer wieder Leute vor den Kopf gestoßen habe mit Aussagen, mit Formulierungen. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es manchmal wichtig ist, Worte, also Dinge beim Namen zu nennen und nicht irgendwie herumzueiern. Das nervt mich schon auch. Und ich bin auch, vielleicht ist es auch eine Schatten.
Das nervt dich an dir oder wie?
Es nervt mich, wenn sozusagen in Debatten, Diskussionen Menschen so herumdrucksen so, und die Dinge nicht beim Namen nennen. Ja. Ich versuche das eigentlich schon sehr klar, vielleicht manchmal zu klar. Vielleicht auch manchmal. Das ist eine zweite Schattenseite sicher von mir. Ich bin extrem ungeduldig, schon immer. Mhm. Mir können manche Dinge nicht schnell genug gehen und ich glaube, dass für manche Menschen überfordernd sein kann. Oder ich habe auch gemerkt, dass das für durchaus etliche Menschen überfordernd sein kann, wenn man halt Dinge sehr rasch, sehr schnell umsetzen will. Und das habe ich gerade in Krisenzeiten gemerkt, dass ich dann plötzlich ein Tempo an den Tag legen kann, wo manche sich überrollt fühlen.
Und wie gehst du dann damit um? Merkst du das und gehst einen Schritt zurück oder gibst weiter Gas und sagst, mein Weg, da wo ich bin, das ist mein Weg?
Ich würde sagen beides, um ganz ehrlich zu sein. Manchmal bin ich so fest davon überzeugt, dass jetzt gerade ein Window of Opportunity ist. Und das ist in Krisen oft so. Ich sehe Krisen wirklich, also ich halte dieses Gerede von die Krise als Chance nicht aus. Aber manchmal sind Krisen schon so etwas, wo plötzlich sich Türen öffnen, die vorher so fest verschlossen waren, dass man nicht einmal sich daran rütteln getraut hätte. Und plötzlich gehen die auf und man kann das jetzt entweder nutzen oder eben nicht. Und dann bin ich, glaube ich, jemand, der eher dazu tendiert, das zu nutzen, als dann zu überlegen, kann ich da jetzt alle gut mitnehmen, gemeinsam durch diese Tür zu gehen. Aber eines ist schon klar, wenn man nachhaltige Veränderungen vorantreiben will, dann hat das ganz viel mit Kooperation zu tun, dann schafft man das nur gemeinsam und nicht gegeneinander. Ja, da musste ich manche Dinge sehr hart und sehr auch frustrierend lernen und auch ein Stück weit geduldiger zu sein.
Ich frage das jetzt, weil es mir selbst erst gegangen ist vor ein paar Tagen, dass ich in einem Gespräch ziemlich am Tisch gehauen habe und in meiner Wahrnehmung auch im Recht war, im Nachhinein mir trotzdem gedacht habe, war das zu direkt, war das zu war es unsympathisch vielleicht auch, habe ich mich gefragt. Wie geht es dir da damit? Denkst du, gerade wenn du eben die Worte sehr direkt wählst, ist dir das wurscht, was andere dann denken? Hinterfragst du das? Wie gehst du damit um? Oder denkst du dir auch manchmal, war das jetzt sympathisch? Weil das habe ich mir eben gedacht. War ich mir das selber gerade sympathisch? Und ich habe...
Ja, ich finde einen sehr guten Schritt, ja, genau darüber nachzudenken und das zu reflektieren. Ja, das stimmt, und ich glaube, das ist extrem wichtig, sich zu überlegen auch, wie habe ich mich heute meinen Gegenübern verhalten. Und ein bisschen was, das habe ich wirklich so aus meiner Kindheit von meinen Eltern mitgenommen. Ich mag gerne am Abend schlafen gehen und im Idealfall im Reinen sein und nicht irgendwie den Groll und den Ärger oder auch Streit mit in die Nacht zu nehmen oder in den Schlaf zu nehmen und in den nächsten Tagen, in den Tag hinein. Aber das gelingt natürlich nicht immer. Aber das zum Ziel zu haben, das ist etwas zum Beispiel, das versuche ich stark mit meinen Kindern zu leben. Aber mir selber gelingt es nicht immer.
Vor allem geht es ja mit den engsten Menschen geht es leichter, finde ich.
Das finde ich nicht.
Echt?
Ja, das geht. Ich finde, manchmal ist es am schwierigsten mit jenen Menschen, die einem am wichtigsten sind.
Mhm. Okay. Ja, ja. Ich habe mir nämlich nur gedacht, es ist halt leichter, da nochmal was anzusprechen, auch vor dem Schlafengehen oder so, als irgendwen, den du halt nicht oder den du halt nicht mehr so nicht so gut kennst und vielleicht gar nicht mehr begegnest oder so. Und es beschäftigt mich trotzdem. Und ich denke mir, ich würde gerne was sagen, aber ich kann nicht mehr, weil der ist weg. Wer weiß, ob ich ihn jemals wiedersehe. So habe ich es gemeint.
Dann geht es eh nicht. dann finde ich sehr wohl, dass man daraus natürlich was reflektieren kann für andere solche Konflikte oder Gespräche oder Begegnungen.
Mhm. Was ich auch in deinem Buch, also ein Kapitel ganz besonders, hat mir extrem getaugt, mit dem wahnsinnigen Titel, finde ich auch im positiven Sinn, großartigen Titel, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Altruist. Also das, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das ist so sympathisch und so offen und so ehrlich, einfach auch auf die Schwächen zu schauen und so, die wir ja alle haben. Und was da drin steht, ist auch, dass du gesagt hast, irgendwann, ich habe mir gedacht, oder ich denke mir manchmal, irgendwann kommt es drauf, das Ich ist mir doch näher als das Wir oder so. Woher kommen diese Selbstzweifel? Du erzählst mir jetzt eine halbe Stunde, brennst dafür, was du tust für andere. Wie kann das sein, dass jemand wie du dann diese Selbstzweifel hat?
Naja, weil natürlich das immer auch mit dem eigenen Ego zu tun hat. Und natürlich bin ich jemand, der stark in der Öffentlichkeit auch steht, viel im Scheinwerferlicht. Und das hat viele positive Seiten. Ich habe es bei den Stärken sogar aufgezählt, dass ich glaube, dass ich viele Menschen auch begeistern kann, aktiv zu werden. Und das merke ich auch auf Social Media jeden Tag, wo mir Menschen private Messages schicken und nachfragen, wo sie wie am besten helfen können und nicht sozusagen irgendwelche Schimpftiraden über einen hereinbrechen. Das gibt es auch manchmal, aber jetzt die Mehrzahl ist wirklich, wo Menschen dann sich melden und sagen, sie wollen gern was tun. Aber natürlich muss man selbstkritisch auch immer hinterfragen, wie viel hat das auch mit mir selber zu tun und wie sehr genieße ich auch dieses Bad in der Öffentlichkeit und wie sehr geht es um sozusagen das eigene Ego da. Und es ist wahrscheinlich immer auch beides, wenn man sich das ganz ehrlich eingesteht. Es ist großartig, wie viele Menschen Tag für Tag ohne Scheinwerfer im Stillen völlig selbstverständlich sich für andere einsetzen. Ich bin letzte Woche mit unserem Suppenbus mitgefahren. Wie viele Freiwillige sicherstellen, dass jeden Abend in Wien zwei Suppenbusse ausfahren, wo 150 Liter Suppe gekocht wird, dann an 10 Stationen in Wien an Menschen, die es alles andere als leicht haben, die obdachlos sind, die schlimmste Erfahrungen gemacht haben, die auch aufs allererste irritierend wirken. Ich würde fast sagen, sowas wie die hässliche Armut sind, wenn man sowas sagen darf. Ich glaube, das darf man. Wie die für die da sind, wo andere sich sofort wegdrehen, vielleicht auch, wo es andere ekelt. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Die haben diesen Scheinwerfer nicht, die haben all diese positiven Rückmeldungen, die ich auch bekomme, nicht. Und ein Stück weit versuche ich ja auch über meine Kommunikation und über meine Social-Media-Präsenz dorthin die Scheinwerfer zu leuchten, wo diese Menschen sind und ein Stück weit von ihnen, ihnen das auch zu geben. Aber ich habe in diesem Kapitel versucht halt auch zu reflektieren, dass es einerseits auch völlig legitim ist, dass es egoistische Gründe geben darf, warum man für andere da ist. Und das zeigen ja auch Studien, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren, für andere einsetzen, länger leben, ein glücklicheres Leben führen, gesünder sind und, und. Mhm. Und das ist okay. Und ich glaube, das darf man sich auch eingestehen. Aber gleichzeitig auch zu reflektieren, wann überwiegt das Ego und wo geht es noch um die anderen und wo geht es doch dann mehr um mich. Und das ist eine Balance.
Mhm. Und was passiert, wenn du es nicht beantworten willst, dann beantwortest du es nicht, ja? Aber was passiert, wenn so ein Moment ist, wo du dich zu wenig gesehen fühlst vielleicht auch und in dem Moment aber du selbst auch Anerkennung bräuchtest, wie wir alle, weil wir Menschen sind und alle mal eben gern gesehen und auch gelobt oder was auch immer einfach Anerkennung gern haben und du bräuchtest es in dem Moment und kriegst es aber nicht.
Naja, dann ist das zuallererst mal kränkend oder verletzend und das fühlt sich dann auch manchmal so an. Ich glaube, was wir ein bisschen auch in einer Social-Media-Welt gerade jungen Menschen auch zeigen müssen, aber auch selber lernen müssen, dass es im Leben nicht darauf ankommt, wie viele Likes oder Herzchen oder Flammen ich bekomme, auch wenn uns das Algorithmen sozusagen fast wie eine Droge initiieren wollen. Und es auch dann sozusagen zu Abhängigkeiten ja fast davon kommt. Also ich kenne dieses Gefühl auch, dass ich mir denke, hey, wieso wird das so wenig wahrgenommen? Das war doch jetzt eine total super Geschichte oder keine Ahnung was. Und in diesen Momenten versuche ich halt mit Menschen, die mir wichtig sind und die mir sehr vertraut sind, auch über das zu reden. Und das hilft dann.
Mhm. Stichwort helfen. Du hilfst beruflich ja auch. Ja? Wie ist es aber in der persönlichen, zwischenmenschlichen, auch privaten Ebene vielleicht? Ertappst du dich manchmal dabei, auch zu helfen und zu glauben, dass was gut ist für den anderen und der andere ist, will aber gar nicht?
Oder will? Ja, natürlich. Also, weil man ja oft dazu neigt zu glauben, dass was man selber für gut oder richtig erachtet, für andere Menschen auch richtig und gut ist. Und da habe ich schon ganz, ganz irritierende Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, hey, ich wollte dir noch was Gutes tun und die andere Person läuft fast davon, weil sie, also Stichwort sozusagen auch Tempo und Ungeduld und das, was ich vorher angesprochen habe, weil andere Menschen für vieles vielleicht mehr Zeit brauchen, mehr Ruhe brauchen, mehr Intimität brauchen. Genau. Mhm.
Kannst du das dann auch, nimmst du dich selbst bei der Nase und das irgendwie dann auch in dem Moment reflektieren?
Nicht immer.
Ja, stell ich mir auch schwer vor, wenn man es einfach selbst in dem Radl so drin ist und selbst so der Duracell-Hase ist. Ja. Wie gut bist du im Hilfe annehmen?
Ich glaube, auch das ist etwas, was ich durch die Arbeit gelernt habe, wie schwer das vielen Menschen fällt, weil Hilfe annehmen auch etwas extrem Schambesetztes ist. Also ich habe in der Arbeit gelernt, dass Armut extrem mit Scham zu tun hat, dass Einsamkeit extrem mit Scham zu tun hat. Und dass es auch viel Vertrauen braucht, um Hilfe annehmen zu können. Und dass es manchmal Situationen gibt, wo man einfach nicht von jedem Menschen Hilfe annehmen kann. Aber ich glaube, ich habe das gelernt. Und das ist genauso wie das Helfen. Das hat mal der Johannes Huber in einem seiner Bücher geschrieben, dass das Helfen so etwas wie ein Muskel ist, den man trainieren kann. Also immer wieder durch Aktivitäten auch unterschiedliches Ausprobieren diesen Muskel stärken, auch die Ausdauer stärken kann. Und ich glaube, genauso ist das auch mit dem Helfen annehmen. Auch das kann man trainieren. Ausprobieren, fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, beides sollten wir trainieren.
Mhm. Gibt es bestimmte Menschen, von denen du dir leichter helfen lässt auch?
Ja, das.
Also, du musst jetzt niemanden konkret nennen, aber.
Nein, ich weiß schon, ich habe gerade überlegt, für mehr. Also, alleine im Laufe eines Lebens ist vollkommen klar, dass es sozusagen Lebensphasen gibt, wo man mehr auf Hilfe angewiesen ist und andere Phasen gibt. Und in der Kindheit wird einem ständig geholfen, von den Eltern, von den Geschwistern vielleicht, in unterschiedlicher Art und Weise, von Freundinnen und Freunden, von Großeltern. Und da lernt man ja eigentlich auch, dass man einerseits gefördert wird, aber andererseits, dass einem auch geholfen wird, hoffentlich. Mhm. Also das ist ja das, was auch mit Glück zu tun hat. Mhm. Erfahrt man es dann oder auch nicht. Dann gibt es hoffentlich eine sehr lange Zeit, wo es einem gut geht, wo man hoffentlich gesund ist, wo man auch für andere da sein kann, einen Beitrag leisten kann und hoffentlich dauert diese Phase möglichst lang und dann gibt es im Alter wahrscheinlich wieder eine Phase, wo man viel mehr auf diese Hilfe angewiesen ist. Also deshalb stören mich manchmal auch diese Debatten, die ich vorher auch unter dem Stichwort Sozialschmarotzer-Debatte oder wer kann wie einen Beitrag leisten, weil es kann einfach sehr, sehr schnell gehen, dass wir von jemandem, der gerade noch Hilfe gibt, zu jemandem werden, der im nächsten Moment vielleicht schon Hilfe braucht.
Das ist aber, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil du bist du im Zwischenmenschlichen, gerade wenn du Menschen gerade sehr viel Hilfe gibst, ja trotzdem dann wahrscheinlich sehr geduldig, oder? Weil du ja dann sehr erkennst, dass jemand anders die Grenzen woanders hat. Ist es eher bei den Personen, die mit dir mit anpacken, dass du da...
Ja, ganz genau. Wieder, ja. Also ich glaube, wenn das man mein Team einfach fragt, ja, oder Kolleginnen und Kollegen, die wissen, was ich meine, wenn ich sage, ich bin sehr ungeduldig.
Mhm. Erkennst du schlechtes Gewissen?
Ob ich das persönlich kenne? Ja, ja, natürlich.
Wann kommt das bei dir am meisten? Also ich erinnere mich zum Beispiel auch im Buch, als du das auch, ich glaube, das war Dreiskirchen, wo du zuerst versprochen hast, dass du keine Fotos machst oder so und dann aber doch Fotos gemacht hast und auch dazu stehst, dass du die gemacht hast, das aus gutem Grund, weil du das auch dokumentieren und eben auch zeigen wolltest. Aber wie ist es dann, wenn du in Wahrheit das Versprechen gebrochen hast? Bleibt schlechtes Gewissen auch über?
Das war eine sehr spezifische Situation, wo es darum gegangen ist, Missstände in einer staatlichen Unterkunft im Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen aufzuzeigen, wo wochenlang die Öffentlichkeit eigentlich dort nicht hinein durfte, um diese Missstände auch zu verbergen, und sich durch eine glückliche Fügung ergeben hat, dass ich Zugang erhalten habe zu dieser Einrichtung, aber Wort gebrochen habe, weil ich versprochen habe, dort keine Fotos zu machen und es doch getan habe. Weil ich in der Situation keine andere Möglichkeit gesehen habe, das öffentlich zu machen, auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Aber dort habe ich stark dieses Spannungsgefühl. Auf der einen Seite dieses starke Unrechtsbewusstsein, den Wunsch, Gerechtigkeit herbeizuführen, und auf der anderen Seite dieses Versprechen zu brechen. Also das war beides. Ich habe es für richtig gehalten, aber auch für falsch. Mhm. Und da sieht man, wie nahe Gut und Böse beisammen liegt vielleicht. Und schlechtes Gewissen kenne ich natürlich, weil man Fehler macht, die man auch manchmal nicht so gerne zugibt, weil man jeden Tag aufs Neue Herausforderungen zu meistern hat, die einem vielleicht nicht so gut gelingen, wie man das macht. Und was ich vorher gemeint habe, weil man Menschen kränkt, die man vielleicht gar nicht kränken will, durch unbedachte Handlungen auch.
Mhm. Weil du jetzt gerade gesagt hast, Fehler, die man manchmal nicht gern zugibt, wie gehst du damit um? Gibst du Fehler meistens zu dann? Oder zu überspielen ist ja auch eine Art irgendwie, und kenne ich von mir auch hin und wieder. Großteils würde ich schon sagen, ich bin eine, die zu ihren Fehlern steht, aber ich ertappe mich schon dabei, dass ich es hin und wieder auch mal denke,
Aber also was ich merke, ist, dass ich, wenn ich mich selbst ungerecht behandelt fühle, dass ich extrem nachtragend sein kann. Das ist auch nicht gerade eine positive Eigenschaft. Aber das weiß ich, dass ich das leider bin, oder ich weiß, dass ich das bin. Ja? Umso mehr versuche ich sehr wohl, mich für Dinge zu entschuldigen, und weiß aber auch, dass mir das in der Kindheit zum Beispiel extrem schwer gefallen ist. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr hart lernen musste, andere Menschen um Verzeihung zu bitten oder Entschuldigung zu sagen. Heute, glaube ich, gelingt mir das besser.
Mhm. Eine Frage auch noch, was das Moralische auch betrifft. Das ist so das, was den Menschen, die sehr viel Gutes tun, ja auch oft, ich glaube, du sprichst das auch in deinem Buch an, das Moralische, dass du dich selber auch manchmal hinterfragst, bin ich zu moralisch? Und auch das kenne ich manchmal von mir selber. Wie hast du da eine Antwort drauf gefunden schon?
Ich glaube, dass zu Recht teilweise kritisiert wird, und das hat dieser Begriff Gutmensch ein bisschen mit sich gebracht, dass wenn Menschen sich überhöhen durch ihre Moral und glauben, dass sie jetzt anderen moralisch überlegen sind oder ja auf einer anderen Stufe stehen oder so, das sehe ich selber sehr kritisch. Mhm. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr aufpassen. Aber ich habe es schon auch angesprochen, ich glaube, wir leben schon auch ein Stück weit in einer verrückten Zeit, wo wir über den Sommer jetzt eine politische Scheindebatte erlebt haben über was ist normal und was ist nicht normal. Also das finde ich unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wo definiert werden soll, was normal ist und was nicht normal ist. Ich halte das für eine ganz gefährliche Diskussion. Und ich glaube, dass sie teilweise auch vorbeigeht an dem, was die wahren Sorgen und Ängste und Probleme sind, vor denen wir stehen und die wir auch nur gemeinschaftlich lösen können. Stichwort Klimakrise, Stichwort Teuerungen und viele, viele andere Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen sollten. Und ja, diese Dinge machen mich auch schnell wütend, muss ich sagen, weil ich sie eben für so gefährlich halte. Und diese Polarisierung, die wir da auch erleben, auch die halte ich für sehr gefährlich, weil hier durch Sprache Hass geschürt wird, wo unterstrichen wird, was uns als Menschen unterscheidet und wo Menschen gegeneinander aufgewiegelt werden. Ich habe das Glück gehabt, die Holocaust-Überlebende, die Frau Gertrude, kennenzulernen, die mit ihrem Video im Präsidentschaftswahlkampf, also nicht im letzten, sondern im vorletzten, mit diesem Video um die halbe Welt zu gehen. Und die hat damals gesagt, die Verantwortung von Politik ist es doch, nicht das Niedrigste aus den Menschen herauszuholen, sondern das Gute und das Positive. Und ich glaube, das ist eine enorme Verantwortung, die Politikerinnen und Politiker haben, aber in Wirklichkeit wir alle.
Das heißt, das Moralische steht trotzdem einfach, also zu moralisch gibt es in Wahrheit nicht. Dann.
Ich glaube, wir sollten uns sehr bewusst werden, in welcher Welt wollen wir leben, welche Werte, auf welchen Werten basiert das auch? Meinungsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte. Ich glaube, dass wir da einfach viele Dinge neu außer Streit stellen müssen, weil an denen gehobelt und gesägt wird und geschaut wird, wie man die reduzieren kann. Und das ist eine globale Entwicklung, aber das ist auch eine, die wir teilweise in Österreich erleben.
Ich danke dir für klare Worte, für dieses großartige Gespräch und diese Offenheit, auch über Schwächen zu sprechen oder Dinge, die dich an dir nerven. Das finde ich sehr schön. Danke.
Ich hoffe, der zweite Teil ist jetzt persönlicher geworden.
Eine Spur, aber es geht ja auch gar nicht drum, weiß nicht, ich wollte es wirklich nicht negativ, klingt fast so, als wäre es negativ gewesen, wäre es negativ rübergekommen. So habe ich es jedenfalls nicht gemeint, dass es im zweiten Teil irgendeine Erwartung daran habe. Neben uns steht jetzt ein Kaugummiautomat, der rote Kaugummiautomat.
Und so wie er vor meiner Volksschule gehangen ist,
ja,
in Gritzendorf.
Genau, wirklich so ein Retro-Ding. Und du darfst an beiden Seiten drehen. Auf der linken Seite sind bunte Kaugummis drinnen und auf der rechten Seite sind Zetteln drinnen, wo Fragen drinnen sind. Und die sind großteils aus dem Buch vom Rolf Dobelli, Wer bin ich? Indiskrete Fragen. Jetzt bin ich gespannt, welche Fragen und welchen Kaugummi du rausdrehst. Wo magst du zuerst drehen, an welcher Seite?
Ich drehe zuerst die weißen.
Okay, zuerst die eine Münze reinwerfen, bitte.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Das habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht.
Und gerne auch trotzdem jetzt auch an den Kaugummis. Und du darfst gerne reinknatschen ins Mikro, wenn du Lust hast. Wenn nicht, dann mach's ich und knatsche ich.
Da stehen ja mehrere Fragen drauf.
Es sind mehrere Fragen aus dem Buch, ja. Aber magst du vorher noch am Kaugummi auch drehen und dann knatschend?
Das mache ich auch.
Die Fragen beantworten. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch Kindheitserinnerungen weckt oder eher nicht.
Der ist ja riesig.
Ja.
Und geht schon?
Ja, geht schon.
Eine oder alle beantworten?
Welche Frage du beantwortest? Also grundsätzlich alle lesen. Und wenn du sie nicht beantworten möchtest, alle, dann steht dir das frei.
Hast du die Tendenz, zu viel oder zu wenig zu reden? Also eher zu viel. Ich glaube, das ist relativ einfach. Gibt es etwas, wofür du dich schämst? Relativ wenig. Vielleicht dafür, dass ich Fremdsprachen besser können würde und dafür zu wenig Zeit finde oder mir zu wenig Zeit nehme.
Welche Sprachen sprichst du?
Englisch, Deutsch, ganz wenig Französisch. Gibt es Dinge, die für die du dich geschämt hast, die sich heute aus der Distanz betrachtet als belanglos erweisen? Schwierige Frage. Ja, in meiner Kindheit habe ich mich dafür geschämt, dass alle Klausi zu mir gesagt haben und das so verkindlicht war und ich mich dann irgendwann dafür eingesetzt habe, dass die Leute, auch Erwachsene, zu mir Klaus sagen. Und heute freue ich mich, wenn einige wenige noch zu mir Klausi sagen.
Fühlt sich da jünger oder?
Vielleicht.
Okay.
Wenn du im Vorhinein wüsstest, du hättest Erfolg damit, was würdest du wagen, dass du aktuell vielleicht nicht wagen würdest? Naja, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, ich wollte eigentlich immer Kinderarzt werden und habe Medizin studiert und zwar eigentlich relativ lang und habe dann irgendwann abgebrochen und auch deshalb, weil ich mir gedacht habe, ich packe dieses Studium nicht und das ist alles so furchtbar, diese Riesenschwarten an Büchern teilweise auswendig lernen und das hat mich auch sehr überfordert und ich habe damals nicht mehr daran geglaubt, dass ich dieses Ziel erreichen würde. Eventuell würde ich nochmal dieses Medizinstudium angehen, wenn ich wüsste, dass ich dann erfolgreicher Kinderarzt wäre.
Okay. Die letzte Frage beantwortet. Wirklich? Das heißt, jetzt wäre das auch was du jetzt noch angehst oder nur eben auch
das
unter...
Das war gerade eine Frage, ja. Wenn ich wüsste, dass es Erfolg hätte.
Aber es ist immer noch im Kopf, meine ich.
Immer wieder. Aber ich bin damit sehr gut versöhnt und sehr glücklich jetzt im Nachhinein, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe, die mir nicht leicht gefallen ist. Mhm.
Und ich hoffe, du bist mit mir letztendlich versöhnt, auch wenn du...
Wenn ich jetzt nicht mehr gescheit reden kann, weil ich den Mund voller Kaugummi habe.
Okay. Das war sehr
Dank
schön.
Vielen Dank für die Fragen.
Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und danke für die Offenheit. Tschüss.
Tschüss.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.